Neue Woche, neues Glück, es ist wieder soweit. Die Eishockey-Show powered by Magenta Sport gibt sich die Ehre, heute allerdings in leicht verkürzter Form. Aber das heißt nur menschlich, denn erstmal begrüßen wir Erich A. Goldmann. Ich freue mich sehr. Du, wir sind nur zu zweit heute, weil unser kleiner Freund, der uns ein bisschen kürzer macht, heute im gesamten Line-up, verhindert es. Der jagt der Filzkugel nach.
So ist es. Das Sesh fehlt. Erstmal hi. Grüß dich.
Ja, grüß dich auch.
Geht's dir gut?
Ja.
Ja. Der Sesh ist heute nicht da. Wir wollten ihn kurz telefonisch zuschalten, geht aber nicht, weil er gerade bei Clubhouse.
Oh.
Über die Australian Open philosophiert.
Da müssen wir erstmal einen Shoutout geben für ihn.
Shoutout
für ihn. Für Clubhouse und für Sesh Bandermann.
Ja, die haben irgendwie gemeinsam Geburtstag jetzt, dann habe ich gehört.
Ich bin jetzt heilfroh, dass wir heute keine Geburtstagsgrüße vergeben müssen.
Ich habe mich vorbereitet für Geburtstag.
Nee, hast du nicht.
Nein, natürlich nicht. Aber ich habe mir überlegt gehabt, weil er heute nicht da ist, ob wir zu seinen Ehren ein paar schlechte Witze raushauen. Und da aber erst zum Ende der Sendung.
Ja, ich glaube auch.
Wir wollen die Leute nicht komplett stören.
Nee, die sollen ein bisschen zuhören, weil wir haben gute Gäste heute wieder tatsächlich.
Oh, also sehr interessant. Das müssen wir wirklich vorneweg heute sagen, weil
das Vergraulen kommt erst hinten raus.
Ja. Ne? Normalerweise drehen wir es um. Aber jetzt ist der Sesh mal nicht da. Haben wir gesagt, wir machen es andersrum. Also es wird wirklich Wahnsinn werden. Also wir werden mit dem Marcel Nöbis ganz tief einsteigen, live in der Busfahrt dabei sein, der Eisbär in Berlin. Das ist toll, das ist einzigartig.
Wir sind gespannt, Reisen. Ob der Bus wankt, was der Bus auch macht. Da ist ja oben auch Schnee angeblich tatsächlich. Ja. Wahnsinn.
Oder, ich meine, heute kann ja keiner reisen. Ich meine, da nehmen wir euch mit in diesem Podcast auf die Reise im Mannschaftsbus. Das wird schon mal ein Highlight, das kann man jetzt schon sagen. Und dann sprechen wir mit dem Verantwortlichen der Nürnberg Eistigers.
Genau, mit Wolfgang Gastner, der ja das Ganze gewuppt hat, dass Nürnberg überhaupt noch DEL-Eishockey hat. Und die stehen auch nicht so gut da. Und da gibt es trotzdem, finde ich, sehr interessante Sachen tatsächlich, die sich da ergeben, rund um den Standort Nürnberg, die neue Ausrichtung von Nürnberg. Also ich glaube, der Wolfgang hat da einiges zu sagen.
Und letztes Thema, über das wir natürlich auch sprechen. Ja, natürlich. Im Schweizer Eishockey gärt es. Es gärt.
Im Fondue. Fondue.
Nicht nur im Fondue, wirklich im Schweizer Eishockey. Da gibt es Rumort, ist vielleicht schöner.
Ja.
Rumort ist.
Ja, stimmt schon.
Da haben die einiges beschlossen, einiges nicht beschlossen. Es geht auf jeden Fall um Geld und es geht um Importlizenzen, wo die Schweiz neue Wege gehen wird. Und da haben wir uns mit jemandem unterhalten und werden das natürlich selber auch mal so ein bisschen einordnen.
Genau. Dino Kessler hat uns da ein paar schöne Eindrücke aus der Schweiz, von der Schweiz geschickt. Der Dino war früher Eishockey-Nationalspieler auch, ist mittlerweile auch auf die Journalistenseite gewechselt.
Verteidiger, unheimlich stark.
Genau, so ein bisschen der Rick Goldmann der Schweiz.
Oh nee. Nee. Aber der war schon offensiv gut. Also so wie ich den in Erinnerung gehabt habe, der Dino schon was
gemacht. Ja, der hat schon, ja, tatsächlich, das stimmt. Auf jeden Fall haben wir uns mit dem Dino unterhalten und der wird uns ein paar Eindrücke geben, was da alles passiert ist in der Schweiz. So, ansonsten haben wir irgendwas Aktuelles noch oder willst du gleich mal in die Busfahrt einsteigen?
Ja, jetzt lass doch mal ganz kurz über die Liga vielleicht ganz kurz reden, weil dann können wir auch schon mal gleich mal einordnen, wo die Eisbären stehen, wenn wir da gleich den ersten Gesprächspartner haben. Die sind nämlich momentan punktgleich mit den Bremerhavener. Beide in der Nordgruppe mit durchschnittlich 2,0 Punkte. Das heißt, die Eisbären, auch das kann man schon kurz sagen, die sind auf dem Weg nach Krefeld, wo sie am Donnerstag spielen, also an dem Tag, wo dieser wunderschöne Podcast erscheint. Da geht es eigentlich darum, ob sie die Spitze übernehmen können. Die Eisbären, zumindest kurzfristig.
Ja.
Und Gruppe Süd?
Gruppe Süd wird angeführt von den Adlern. Die haben gegen Schwenningen gewonnen, jüngst.
Habe ich mir angeschaut, gestern. Also am Dienstag war das Spiel. 4-0 ist es ausgegangen. Ich muss sagen, die Schwenninger haben eigentlich echt gut gespielt. Die haben top Chancen gehabt, aber die haben halt die ganze Zeit nichts reinbracht. Und dann haben die Mannheimer halt zu den richtigen Zeitpunkt ihre Tore erzielt. Es ist schon irgendwie beeindruckend, die Spielweise von Schwenningen jetzt bloß da und von Mannheim, das war schon über 40 Minuten sehr gleich. Wahnsinnsaufwand, Wahnsinnslauftempo, was die alles rennen, da bin ich schon so weit, dass ich echt sagen würde gegen Mannheim, ob man dieses Lauf-Eishockey mitspielt, ob man die wirklich so früh versucht zu stören oder ob man nicht bewusst, also ich bin echt mal gespannt, wenn es auf wichtige Spiele hingeht, wenn man ganz eng vom Tor verteidigt, weil die rennen ja im offensiven Drittel außen rum mit einer Geschwindigkeit und schießen von oben wie die Verrückten. Wenn du nicht wirklich nur auf Konter spielst, wenn du blockst, wenn du im eigenen Drittel wirklich sehr eng vom Tor zumachst und in einer neutralen Zone, an der eigenen blauen Linie, da eigentlich versuchst die Transition zu starten, nicht so früh zu stören. Das würde mich mal interessieren, so ein bisschen eigentlich so ein 1-2-2, also das, wo man eigentlich gar nicht mehr spielt, wie die drauf reagieren würden.
Meinst du aber vielleicht, die Spielweise hat auch was mit dem eigenen Stadion zu tun, mit der kleinen Eisfläche eher?
Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Man muss dazu sagen, die Schwenninger haben ja diese NHL-Maße. Genau, umbaut auf NHL-Maße. Es war jetzt ein Heimspiel, da muss ich jetzt dir recht geben. Ich habe aber die Spiele, die ich auswärts von Schwenningen gesehen habe, das war jetzt aber länger keins, muss ich auch zugeben, also ein ganzes Spiel, war das von der Spielweise schon gleich. Aber natürlich kann das, was gestern auch, weil es mir so aufgefallen ist, wirklich damit zu tun gehabt haben. Aber
mit dem System, wir merken uns das. Und wenn das wir jetzt dann den nächsten Club übernehmen, ja. Rick, dann lassen wir den mal so spielen gegen Mannheim vielleicht.
Apropos nächsten Club übernehmen, ruf doch mal Nöbi an.
Übernehmen wir da auch? Auch noch?
Nein, vielleicht noch eins. Also die Adler Mannheim führen da an. Was ich sehr interessant finde, auf der zweiten Position momentan Ingolstadt, wir haben es angesprochen, die sind echt in Fahrt, die sind gut.
Ich habe die heute noch, also Mittwochabend.
Gegen?
Straubing.
Da schau hin. Durchschnittlich 2 Punkte und dahinter Red Bull München mit durchschnittlich 1,9 Punkte. Die haben übrigens 2 neue Spieler geholt. Vor einiger Zeit schon Verteidiger. Und jetzt haben sie nochmal einen 38-jährigen Stürmer nachgeholt bei Kosila.
Ja, Andrew Abbott. Ja, und der Derek Roy. Also den haben die tatsächlich noch im Kader. Der hat letztes Jahr 7 Spiele gemacht. Hat dieses Jahr wegen Verletzung wieder noch gar nicht gespielt. Ob der nochmal zurückkommt? Deswegen hat man sich da nochmal umgeschaut.
Trotzdem muss ich sagen, hat mich ein bisschen das Alter von der Importstelle überrascht, muss ich ehrlich sagen. Also ich weiß nicht, ob man jetzt noch Erfahrung braucht zwingend in diesem Kader oder ob es nicht vielleicht interessanter gewesen wäre, auch einen Importspieler, so ähnlich wie es Nürnberg macht, die haben sehr junge Importspieler, verpflichtet auch mit dem Hintergedanken, dass sich die entwickeln können.
Ja? Richtig, die will man nicht für eine Saison holen, sondern genau. Die will man entwickeln auch mit der Mannschaft.
Und ich meine, Abbott hat nachgedacht, ob seine Karriere zu Ende ist mit 38 Jahren. Der soll jetzt einen Impact bringen, keine Frage. Aber bin ich ein bisschen überrascht, hätte ich mir vielleicht gedacht gehabt, okay, man schaut eher auf den Markt, ob was Jüngeres da ist. Vielleicht auch jemanden, der dann eine andere Rolle übernehmen kann über 1, 2, 3, 4 Jahre hinweg. Ich bin überrascht, also einen 38-Jährigen jetzt momentan, hätte ich jetzt weniger gesehen, aber ist meine Meinung.
Da bleiben wir nochmal aktuell. Wir wollten ja tatsächlich auch heute einen Gast dazu holen, der in Deutschland vielleicht nicht so bekannt ist, der aber lange in Nordamerika jetzt gespielt hat, Manuel Widerer.
Ah ja.
Genau. Der ja jüngst gesagt hat, er wird erstmal nicht nach Nordamerika zurückkehren, aus unter anderem persönlichen Gründen. Und der uns aber gesagt hat, er würde sehr gern beim Podcast mal mitmachen, aber eben nicht diese Woche, weil sich in den nächsten Tagen bei ihm persönlich und sportlich einiges tut. Und das will er erst alles geregelt haben.
Hat er zu dir gesagt?
Genau. Da darf man also auch gespannt sein, wo der Manuel aufsteigt.
Spannend.
Sportlich, tatsächlich, ja.
Komm, wir schauen mal, wie weit der Bus ist.
Schauen wir, wie weit der Bus ist, ja. Ob die schon drin sitzen. Komm. Meinst du, da gibt es eine Pizza zur Abfahrt jetzt mittags?
Hast du Fragen?
Hallo, Herr Schwede.
Hallo, Herr Nöbels. Willkommen in der Eishockey-Show.
Du bist heute jetzt schon drin, ja?
Ja, du bist mittendrin, na klar ist er schon drin. Du, etwas verkürztes Line-Up, nur dass du Bescheid weißt, nur Rick und ich heute am Start. Der Sesh ist beim Tennis.
Ah, okay.
Nöbi, seid ihr schon losgefahren?
Wir stehen gerade an der Raststätte, deswegen habe ich gedacht, 14 Uhr kommt vom Timing her perfekt hin. Da kann ich gemütlich telefonieren und jetzt stehe ich irgendwo gerade im Schnee.
Echt, oder? Habt ihr gerade Mittag gegessen auf der Fahrt nach Krefeld?
So sieht's aus, genau. Hier gibt's gerade Buffet an der Raststätte.
Gut.
Und sag mal, schneetechnisch, der Bus ist alles okay?
Ja, aber ganz viel Verkehr heute leider, wirklich. Also wir sind jetzt mal, glaube ich, kurz vor Magdeburg und wir sind kurz vor 10 losgefahren. Also läuft nicht so gut.
Jetzt haben wir eigentlich angekündigt, dass wir live im Bus sind und mit euch die Fahrt bestreiten. Aber erzähl doch mal, wo sitzt du denn im Bus?
Ich sitze eigentlich so gut wie fast ganz vorne. Also sagen wir mal zweite, dritte Reihe dahinter oder so. Also ich kann immer genau gucken, wie weit wir noch haben und versuche die Zeit zu genießen, die wir so zusammen im Bus verbringen. Meistens sitzen die ganzen Deutschen eigentlich ganz vorne.
Ah, ist es so? Also es ist oft ja so gewesen, dass die coolen Kids ganz hinten sitzen.
Das war noch zu Rix-Zeiten. Er durfte nie hinten sitzen.
Oder, und jetzt muss ich dazu sagen, sehr weit vorne. Und
Bei uns ist eher so die Deutschen vorne dieses Jahr.
Okay.
Aber ich glaube, das ist auch bei uns ein bisschen anders, weil wir ja eigentlich so gut wie nie Bus fahren, sondern eigentlich ja fliegen. Und aber nur dieses Jahr hoffe ich, dass es so bleibt, den Bus eigentlich öfters benutzen.
Macht dir Busfahren Spaß, Nöbi?
Ja, auf der Rückfahrt vielleicht, wenn wir gewonnen haben, aber so dahin fahren eher weniger.
Jetzt mal ganz kurz, jetzt bleiben wir bei dem Thema, weil da wissen ja viele Fans wirklich nicht, wie das so
ausschaut.
Und der Rick
freut sich so auf diese Busfahrt
heute. Die Busfahrt, Mai. Es war schon lustig oft, muss man schon zugeben. Also wenn ich so zurückdenke, hat es echt oft lustige Situationen gegeben. Mit was vertreibt ihr euch so, jetzt heutzutage, jungen Leute, mit was vertreibt ihr euch im Bus die Zeit?
Ja, fragte der alte Mann.
Ich glaube, es ist ja jetzt auch kein Geheimnis, dass das Handy ja öfters benutzt wird heutzutage, als wie in deiner Zeit vielleicht.
Aber wir hatten aber keins.
vielleicht hattest du noch so Snake oder so, oder? Auf deinem Handy?
Nee, tatsächlich. Ich muss dir vorstellen, die alten Nokia, die hatten ja nicht einmal, die hatten eine Wählscheibe, hatten die.
ich meine, jeder ist so ein bisschen so auch, glaube ich, vielleicht mal ein Buch am Lesen oder eine Serie am Schauen oder es gibt auch ein paar Jungs bei uns tatsächlich, die auch noch nebenbei ein bisschen studieren, glaube ich, oder zumindest vielleicht schultechnisch noch was machen, jetzt nicht übertriebenen Sinne, aber deswegen, glaube ich, kriegt man die Zeit auch ganz gut rum und man unterhält sich auch miteinander, das gibt's auch noch heutzutage. aber da gibt's, glaube ich, jetzt kein irgendwie Geheimnis, was wir anders machen, wie vielleicht auch die anderen Jungs.
Es ist halt die Fortsetzung der Kabine tatsächlich so ein bisschen insgesamt. Das ist
ja, genau. Ja.
Du, Nöbi, lass uns auch mal ein bisschen aufs Sportliche bei den Eisbären eingehen. Rick hat gerade angekündigt, ihr könnt tatsächlich mit dem Sieg am Donnerstag mal auf Platz 1 in der Nordgruppe springen. Du hast derzeit den längsten Scoring-Streak in der Liga mit 11 Spielen in Folge, die du gepunktet hast. Du, Nöbi, da geht's aber ordentlich ab.
Ja, ich glaube, dass wir als Mannschaft ja auch jetzt so langsam in die Bahn gefunden haben und wir eigentlich als Mannschaft gut spielen und klar, unsere Reihe momentan auch sehr gut funktioniert und wir uns ja auch gefunden haben. Ich persönlich finde mich wirklich sehr, 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 sehr gut und freue mich eigentlich, dass wir trotz den schwierigen Zeiten eigentlich Eishockey so gut wie am jeden zweiten, dritten Tag spielen können und darüber bin ich sehr froh und habe ja auch mich darüber gefreut, dass ich da weitermachen konnte, wo es letztes Jahr eigentlich geendet ist und das war für mich wichtig, dass ich das irgendwie wieder auf die Reihe kriege und ich glaube, bis jetzt bin ich irgendwann auf einem ganz guten Weg.
Jetzt hast du vieles schon zusammengefasst, das müssen wir nochmal natürlich auseinanderziehen ein bisschen. Du hast jetzt in 12 Spielen, hast du 17 Punkte gemacht vom Scorer-Wert her, da bist du der Siebtbeste der Liga. Ihr habt in den letzten 7 Spielen als Mannschaft 5 gewonnen, da hast du 12 Punkte gemacht, ja. Wir haben auch da vor 2 Wochen, Basti, mit dem Söderholm drüber gesprochen.
Letzte Woche war das.
Letzte Woche ist ja, so vergeht die Zeit. Und da hat er explizit die Reihe Reichel, Nöbels, Pföderl rausgenommen.
Das stimmt.
Ja, explizit hat die angesprochen und ich finde auch, also diese Art und Weise, wie ihr spielt gemeinsam, das passt schon perfekt. Ihr wart ja so eigentlich, glaube ich, nicht geplant, oder?
Nee, nicht direkt. Ich glaube, dadurch, dass wir in der Mitte ja, sagen wir mal, einen verloren haben letztes Jahr, der dieses Jahr nicht da war, war so, glaube ich, vom Trainer auch ein bisschen erstmal zu gucken, wer vielleicht bei uns reinpasst. Mit Leo spiele ich jetzt schon länger zusammen und da in der Mitte war halt zusammen das Stück, was vielleicht noch gefehlt hat, wo wir uns noch nicht ganz so gefunden hatten an Anfang der Saison und dann kam halt Lukas bei uns in die Reihe und wir alle drei haben so mal ein bisschen auch mal Mittelstürmer gespielt. Ich meine, in der Nationalmannschaft bin ich meistens derjenige, der dann in die Mitte rückt. Jetzt spielt Lukas momentan da, der das, finde ich, wirklich sehr, sehr, sehr gut macht. Wenn man gar nicht denkt, dass der eigentlich Außenstürmer ist, finde ich, hat er einen Riesenschritt gemacht, auch was sein ganzes Spiel auch in der Defensive angeht. Und die Jungs, der Leo macht auch wichtige Bullies bei uns, auch in Unterzahl. Und deswegen finde ich, hoffe ich, dass die Reihe vielleicht auch eine Chance kriegt, in der Nationalmannschaft so zusammen zu bleiben und wird da vielleicht auch so zusammenspielen können.
Jetzt bist du ja schon oft auf diese Reihe angesprochen worden. Und es kommt natürlich oft dann auch die Ansage, ach, wir verstehen uns privat auch gut. Erklär mal, warum das eigentlich so wichtig ist. Kann man sich mehr die Meinung sagen? Akzeptiert man sich mehr? Arbeitet man mehr für den anderen, wenn man sich privat versteht? Oder warum macht es das so wichtig?
Ja, ich glaube, dass halt auch wichtig ist, dass der Spaßfaktor auch nicht verloren geht. Und ich glaube, wenn man sich halt auch privat so extrem gut versteht, dann kennt man sich vielleicht auch noch einen Tacken besser, als wenn es vielleicht auf die normale Sicht jetzt mal bezogen ist. Sagen wir, wir sind alles Teamkollegen. Mit dem einen macht man mehr, mit dem anderen weniger. Das ist, glaube ich, auch völlig normal. Ich glaube, wir drei sind halt auch so wirklich viel unterwegs und machen privat halt auch, wie gesagt, ziemlich viel zusammen und verstehen uns einfach gut. Und ich glaube, das meiste, was man uns drei ansieht, glaube ich, ist, dass wir halt extrem viel Spaß auf dem Eis haben, dass wir genau wissen, in welchen Situationen wir uns auch halt unterstützen müssen oder über Sachen reden müssen. Und ich glaube, wenn es aufs Eis geht, dann verstehen wir uns genauso gut wie neben dem Eis. Und das ist, glaube ich, dieses Jahr wirklich, das sieht man auch. Und uns drei macht wirklich extrem viel Spaß. Und deswegen sind wir auch wirklich total davon angetan, wie wir momentan halt auch zusammen irgendwie miteinander spielen.
Sag mal, dieses Private ist ja tatsächlich jetzt anders, auch in dieser Saison und alles. Nutzt ihr zum Beispiel dann eure Bubble, praktisch eure Kabine noch mehr aus, um da praktisch auch zusammenzuhängen, um das zu machen vielleicht, was man sonst außerhalb des Eisstadions machen würde? Also kommt der Kabine noch eine größere Bedeutung zu in diesem Jahr vielleicht, weißt du? So meine ich's.
Ja, ich denke schon, weil ich glaube natürlich dieses Jahr, dadurch, dass man eigentlich so außerhalb von der Halle eigentlich so gut wie gar nichts machen kann. Also klar kann man mal einen Kaffee to go nehmen oder auch mal Mittagessen mitnehmen, aber im Gesamten her ist natürlich das, man merkt halt, wenn man zur Halle kommt, dass man doch irgendwie froh ist, da man auch mal zusammen sein kann. Ich meine, privat, glaube ich, brauche ich nicht darüber zu reden, dass man sich eigentlich nur so gut wie alleine aufhalten darf. Deswegen finde ich die Kabine eigentlich noch umso wichtiger dieses Jahr wie sonst die Jahre, weil man halt auch zusammen ist und halt auch gewisse Sachen halt auch vielleicht machen kann, die man privat nicht tun kann.
Weil wir bei Corona sind, du hast eine Aussage getroffen, die habe ich gelesen und habe lang drüber nachgedacht. Die Überschrift war, Corona wird uns immer begleiten. Kannst dich noch erinnern.
Ja, kann ich, ja.
Wie hast du das genau gemeint?
Ja, das ist ja eigentlich genauso gemeint, wie man, glaube ich, auch immer über Zeiten redet, die, glaube ich, man nie mehr vergessen wird. Wie zum Beispiel, weiß ich nicht, der Weltkrieg oder andere Sachen, die, glaube ich, der Menschheit irgendwie nie verloren gehen. Und ich glaube, Corona ist, glaube ich, für alle, das war eigentlich so von mir gemeint, das ist, glaube ich, ja, wenn ich irgendwann mal Kinder haben sollte und die nochmal Kinder haben sollten, glaube ich, immer irgendwie mal darüber erzählt wird. Und darum ging es eigentlich. Und ich glaube, wir haben halt auch gelernt, in Corona-Zeiten gewisse Sachen zu schätzen, die wir vorher hatten, die man auf einmal nicht mehr hatte. Und oder ich zumindest, da sieht man erstmal, wie wertvoll doch gewisse Sachen sind. Und deswegen habe ich gesagt, dass Corona uns immer begleiten wird. Und das war so damit eigentlich gemeint.
Ja, spannende Aussage. Ich habe es wirklich spannend gefunden und habe mir auch Gedanken gemacht. Zeigt auch mal wieder, dass der Nübi jemand ist, der ein bisschen weiterdenkt.
Definitiv.
Aber jetzt komm, lass uns einmal da sportlich zurückkommen. Was ich sehr interessant finde in diesem Jahr in der Deutschen Eishockey-Liga, der Spielrhythmus ist ja ein ganz anderer. Erstmal bleibt ihr natürlich in eurer Gruppe, spielt öfter gegen die gleichen Gegner, aber jetzt habt ihr insbesondere das letzte Spiel am 3.2. Cup gegen Düsseldorf. Das heißt, nach 8 Tagen erst das neue Spiel. Wie gehst du insgesamt mit diesem neuen Spielplan um? Nur gegen die gleichen Clubs momentan immer spielen und dann auch mal sehr kurz Spiele zu haben, in kurzer Reihenfolge, aber dann auch mit einer langen Pause?
Ja, ein bisschen komisch ist es schon dieses Jahr, gar keine Frage. Sicherlich nicht normal, wenn man es so beschreiben sollte oder kann. Wir haben jetzt, wie du selber gesagt hast, bis zum Düsseldorf-Spiel, ich glaube, es waren 7 Spiele irgendwie in 18 oder 19 Tagen. Das war natürlich ein ordentliches Brett und hat sicherlich auch viel Kraft gekostet. Ich glaube, wenn man dann halt ein paar Tage mehr mal Pause hat, tut es auch gut. Klar, ist sicherlich nicht einfach, dann direkt wieder im ersten Spiel vielleicht diese Intensität zu haben, die man vielleicht dann im letzten Spiel hatte oder zumindest direkt wieder drin zu sein. Aber ich glaube, wenn es nach mir gehen würde, ich spiele so viel Hockey, wie es nur geht. Und deswegen freue ich mich eigentlich auch wieder auf morgen und auf übermorgen, dass wir auch nicht gewöhnlich direkt zwei Spiele hintereinander haben und ja, hoffentlich da weitermachen, wo wir aufgehört haben.
Super. Du, vielen Dank für deine Zeit an der Raststätte. Seid ihr schon wieder unterwegs, oder?
Oder sind noch ein paar am Spielautomaten und spielen noch? Müssen noch warten, bis die Sonderspiele durch sind.
Feiert ihr eigentlich auch den Busfahrer, Nöwi? Das wollte ich noch fragen. Aber ja, feiert man ja immer den Busfahrer.
Ja, der ist super. Also die zwei Jungs sind wirklich klasse. Ich glaube, die sind schon richtig Teil der Mannschaft geworden und hält auch öfters an, damit wir pinkeln können und die Jungs, glaube ich, eine Zigarette rauchen können und deswegen kommen wir da, glaube ich, ganz gut mit den Jungs aus.
Sehr schön. Du, dann gute Fahrt euch weiterhin. Grüße an die Busfahrer von uns hier.
Ja, der Treibfahrer ist Handbremse.
Lau.
Raus, ne? Der Lau.
Handbremse raus.
Lau.
Ja. Vielen Dank.
Ja. Du, Nöwi, danke. Gutes Spiel, gute Reise euch und bis bald hoffentlich.
Kommt gesund an. Ciao.
Ja, danke.
Tschüss.
Ciao. Ciao.
Nöwi, unterhalte mich gern mit dem.
Ja.
Der hat einen schönen Hund übrigens.
Ja, aber du siehst ja, dass das einer ist, der wirklich weiterdenkt. Der hat, und deswegen macht es auch Spaß, sich mit dem zu unterhalten.
Das ist richtig. Hast du recht.
Ja.
Der hat einen großen Hund. Ich werde nie vergessen, ich habe die Geschichte, ich weiß nicht, ob man das erzählen kann. Ja, ich habe Angst vor großen Hunden. Und jetzt ist es aber ein süßer Hund ist das eigentlich. Es ist ein süßer Hund eigentlich, aber der ist riesig. Ja. Ich glaube, das ist so eine Art Golden Red River Teil, aber ein ganz groß. Also,
und ihr seht schon, wer den Part von Sascha Bandermann heute übernimmt.
Und dann waren wir mit diesem Hund spazieren. Wir haben für Nice, Basti, hör zu, wir haben für Nice dreht. Und dann sind wir mit dem Hund spazieren gegangen. Und dann habe ich den Hund nicht gesehen. Und der Hund war ungelogen 50 Meter weg. Und dann hat es da gestunken. Sowas habe ich noch nie in der freien Landschaft, 50 Meter weg, wo der Nöbi wohnt. Ist übrigens in Brandenburg, glaube ich.
Ja, der Hund ist relativ
außerhalb. Kein Mensch ist da übrigens sonst. Aber der Hund. Und es hat so gestunken, dass ich habe fast gebrochen.
Vielleicht wohnt der Nöbi deswegen da draußen.
Aber ein toller Hund. So süß.
Ja.
Schneiden wir es raus.
Nein, also deine Geschichten sind super.
Nöbi, es tut mir leid, ich habe es echt toll, mögen. Danach habe ich auch ein Bild mit dem Hund postet, nicht mit ihm, wie der Dreh aus war. Das ist eigentlich echt
geil. Du hast einen neuen Freund gefunden, ist doch schön.
Ja, ich habe einen Namen vergessen. Also nicht vom Nöbi, sondern vom
Hund. Das ist mir klar.
Ach, Jesus.
Du, wir müssen gleich weitertreten.
Ja, müssen
unser nächster schnell. Gast, der muss schnell, weil der hat um zwei einen Anschlusstermin, deswegen rufen wir ihn
sofort. Frag, ob er auch einen Hund hat.
Das ist echt. So, und wir versuchen es bei Wolfgang Gastner, dem Hauptanteilseigner mittlerweile bei den Nürnberg Ice Tigers. Das geht ja nicht hin.
Grüß dich, servus.
Wolfgang, die Eishockey-Show, herzlich willkommen bei Rick und bei Basti heute. Der Sesh ist leider nicht mit dabei, wir sind zu zweit, freuen uns aber über jeden Gast wie dich.
Das ist schön, freue mich auch.
Und wir müssen ja ein bisschen aufs Gas drücken, Wolfgang, weil wir wissen, du hast einen Anschlusstermin um zwei, glaube ich.
Mhm. Genau.
Aber wir wollen natürlich über die Ice Tigers reden. Wolfgang, erstmal, dass die Ice Tigers überhaupt am Start sind, das war tatsächlich so ein kleiner Herkulesakt, wenn man so will. Vor allem für dich nach dem Ausstieg, nach dem lange angekündigten von Thomas Szabo. Du warst der Geschäftsführer und dann hast du gesagt, okay, ich stemme das, ich möchte, dass Eishockey in Nürnberg weitergeht. Was hast du alles gemacht? Also ich weiß nur, du hast unglaublich Klinken geputzt, du warst nur unterwegs, du hast Gespräche geführt, du hast Sponsoren an Land gezogen und das alles trotz Corona. Wie schwer war es denn überhaupt, Nürnberg als DEL-Standort zu erhalten?
Es war tatsächlich ein wahnsinniger Kraftakt so im Nachhinein. Es war ein Sommer, den ich mir in allen Belangen anders vorgestellt habe. Als dann Corona noch kam und du ja im Prinzip eine wahnsinnige Summe an Sponsoring reinholen musst, um auch in der DEL zu spielen, um das Budget irgendwie zu bewältigen zu können. Was tatsächlich so Klingenputzen kann man sagen, es ist so, dass ich ein relativ gutes Netzwerk natürlich in Nürnberg, in der ganzen Metropolregion habe und habe dann dieses Netzwerk einfach genutzt, habe jegliche Einladung im Sommer angenommen und habe somit auch viele, viele neue Sponsoren an Land gezogen. Wichtig ist einfach die Zukunft des Eishockeys oder des
erstklassigen Eishockeys in Nürnberg zu sichern. Das war so der Antrieb. Und ich bin ja sowieso ein unglaublicher Optimist. Ich sehe immer ein kleines Licht am Ende des Tunnels. Und dann kann man auch das Wort in den Mund nehmen, man hat sich den Arsch aufgerissen und am Ende hat es funktioniert. Und wir waren ja dann, nachdem die Gespräche alle durch waren, nachdem diese ganzen Säulen standen mit Konjunkturpaket der Regierung, mit Sponsoren, die uns unterstützen, auch ohne Zuschauer, mit den Spielergehältern. Die Spieler haben ja dann auch signifikant verzichtet. Mit dem allen sind wir dann relativ früh auch in die Veröffentlichung gegangen, dass wir sagen, egal wie jetzt die Saison aussieht, egal wie viele Teams dann auch am Ende mitspielen, Gott sei Dank sind sie dann alle 14, wir werden dabei sein.
Jetzt habe ich natürlich die Frage, versuch so kurz wie möglich mal einfach nur zu skizzieren. Ihr habt ja schon eine spezielle sportliche Philosophie. Das haben jetzt nicht so viele Clubs in der deutschen Eishockey-Liga, auch wegen den Umständen, die du gerade gesagt hast. Und jetzt lass mal nicht auf die aktuelle sportliche Situation eingehen, da kommen wir vielleicht nachher drauf. Aber wie würdest du eure sportliche Philosophie in ein paar Sätze erklären?
Also da ich nicht der Experte bin, und das sage ich auch immer wieder, vertraue ich natürlich auch den Jungs, die diese Positionen innehaben. Und wir haben uns relativ früh darauf verständigt, dass eben die Philosophie nicht mehr die sein wird, dass du alte NHL-Haudegen holst, sehr erfahrene Spieler, die natürlich auch dementsprechend teuer sind, sondern dass wir zum einen günstiger werden müssen, was das Spielerbudget anbelangt, und zum anderen auch jünger werden müssen und auch jünger werden wollen. Und dann gab es eben einen klaren Zukunftsplan, und der war schon länger klar, dass wir mit Frank Fischöder gehen wollen in der Saison, eigentlich 21-22. Und dann, nachdem dann eben Kurt Kleine das abgesagt hat für 2021, sind wir dann schon früher mit Frank Fischöder einig geworden und wussten ja, dass er mit Jungen sehr, sehr gut arbeiten kann und wollen ihm auch diese Chance geben. Und ich glaube, dass das dann auch der richtige Zeitpunkt war, dass er einsteigt, dass wir zum einen natürlich mehr Kosten sparen können, dass wir kein Top-6-Team mehr leisten können aktuell. Also natürlich ist unser großes Ziel, da wieder hinzukommen. Aber wenn so eine große Summe wegfällt, kannst du es nicht mehr leisten, dann gehst du einen jungen Weg. Wir sind es durchgegangen, haben gesagt, wenn wir da die richtige Mischung finden, und da sind wir ja immer noch auf der Suche, muss man jetzt so sagen, wenn man die aktuelle Situation sieht. Aber wenn man die richtige Mischung findet, dann kann man da eben seinen eigenen Weg gehen, einen neuen Weg in der deutschen Eishockey-Liga. Und den sind wir damit gegangen. Und ich stehe natürlich hinter dem Weg. Wir wollen den Nachwuchs fördern. Wir wollen mit einbauen. Wir wollen mit den Jungen arbeiten. Haben auch junge Ausländer geholt, weil die sportliche Leitung dann eben auch der Meinung war, dass uns diejenigen helfen, wie auch immer wir jetzt dastehen. Ich glaube, wir müssen auch aus den sportlichen Fehlern und aus den Misserfolgen, die wir derzeit aktuell haben, da müssen wir lernen. Wir müssen eben Lösungen finden, wie man da wieder rauskommt, wie man sich dann besser präsentiert auf dem Eis. Mir war es tatsächlich einfach sehr, sehr wichtig, dass wir überhaupt spielen. Das haben wir geschafft. Und jetzt liegt dann natürlich auch an der sportlichen Leitung, wie wir uns aufstellen und wie wir mit dem Budget, das wir zur Verfügung haben, dann auch in die Zukunft gehen.
Und Wolfgang, da muss man vielleicht auch mal klarstellen, das, was ihr macht, das ist eine komplette Umstrukturierung eines kompletten Konzeptes. Und auch wenn Sport ja immer schnelllebig ist, weißt du, man schaut auf die Ergebnisse jetzt. Aber wie ist denn euer Plan insgesamt angelegt? Das ist ja eine Umstrukturierung, funktioniert nicht in 3 Tagen, nicht in 3 Wochen, auch nicht in 3 Monaten, sondern vielleicht auch erst in 3 Jahren. Wie habt ihr das nach außen getragen? Wie habt ihr das der Fanbase und denen allen klar gemacht? Das ist unser Weg. Bitte geht den mit.
Genau, es ist ein absoluter Umbruch, es ist ein Komplettumbruch. Und dass der, wie du sagst, nicht in 10 Wochen oder wie lange die Saison jetzt läuft, wir hatten ja kaum Vorbereitung, wir hatten viele Corona-Erkrankungen, das heißt, die konnten gar nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen. Wir haben auch noch nie in dieser Saison im kompletten Line-Up gespielt. Vielleicht gibt es auch noch Nachwirkungen, da sind sich die Ärzte tatsächlich auch noch nicht klar, mit den ganzen Corona-Erkrankten, wie viel Leistungsfähigkeit, ob sie schon volle Leistungsfähigkeit haben. Wir haben kommuniziert, dass wir jünger werden, und wir haben einen sehr steinigen und holprigen Weg vor uns. Der mag auch noch ein bisschen länger gehen. Und da war mir vor allen Dingen wichtig, dass wir die Unterstützung der Sponsoren haben, unsere Unterstützer, unsere Partner, die diesen Weg mitgehen. Und dann, es ist jetzt, wie es ist. Und bei den Fans auch, da versuchen wir immer wieder zu erklären, dass der Weg natürlich steinig ist und dass wir alle wahrscheinlich sehr noch leiden müssen. Aber am Ende soll ja alles gut werden. Und ich glaube schon, dass man da mehr einen Dreijahresplan sehen muss, wo wir hinwollen, um dann wettbewerbsfähig zu sein, um dann mit dieser Mannschaft und auch ein Kader und Trinkberger, die bei uns im Team spielen, die sicherlich auch klassisch spielen, Kader sensationell, wie ich finde, werden ja auch besser und besser. Die wollen wir dann mit einplanen. Und es muss halt jedem im Umfeld auch klar sein, dass es schwierig ist, dass es viele, viele Rückschläge gibt, dass es große Steine gibt, aus dem Weg zu räumen. Muss aber auch, wenn man aufs Aktuelle sieht, dann ich habe ja auch nicht nur Youngster und Young Guns im Team. Es sind ja auch Leistungsträger und gestandene DEL-Spieler im Team, die natürlich auch derzeit wahrscheinlich mehr mit sich selber beschäftigt sind, als dass sie den Jungen helfen. Das heißt, die müssen auch wieder zurückfinden zur alter Stärke. Und deswegen sage ich, die Leistungsträger müssen dann natürlich auch mal treffen. Und wenn ich in Ingolstadt 4 Minuten am Anfang Überzahl habe und habe eine erste Reihe am Eis, die nicht trifft, dann kann ich nicht erwarten, dass die Jungen das alles ausmerzen.
Ja. Also sportlich habe ich verstanden. Muss
halt kommen.
Verstehe ich. Sportlich habe ich verstanden, ist noch ein bisschen Geduld gefragt, damit man den Weg weitergehen kann. Jetzt kurz mal eine Frage zum Wirtschaftlichen. Es ist ja momentan angedacht gewesen von der Deutschen Eishockey-Liga, dass es eine Verzahnung gibt gegen Ende der Spielsaison von der Südgruppe und zur Nordgruppe. Wie siehst du das? Ich meine, du hast das vorher angesprochen, es war unheimlich schwer, wirtschaftlich überhaupt zu starten.
Ja. Du meinst, wenn wir dann gegen Norden spielen?
Ja, weil das ist ja also im Gespräch momentan, dass das eben nicht stattfindet, sondern dass man in der Gruppe bleibt aus unterschiedlichen Gründen. Da wollte ich einfach nur die Meinung von dir wissen, oder die Nürnberger
Meinung. Also meine Meinung wäre schon, dass wir gegen den Norden spielen sollten. Ich wäre schon dafür. Ich bin ja allgemein, habe ich schon öfter gesagt, ich bin Freund dieser Nord-Süd-Gruppe, auch wenn wir ganz normal wieder ohne Corona mal spielen. Ich finde es charmant. Wir haben immer Derbys. Man spielt dann ab dem Halbfinale über Kreuz. Vielleicht sind Kollegen auch dafür und gehen den Weg mit oder sind Befürworter des Ganzen. Ich würde jetzt schon sagen, dass wir das sicherlich tun können und ich würde natürlich dann gerne auch gegen den Norden spielen.
Und Wolfgang, ich möchte noch mal kurz zurückkommen auf deine Antwort zuvor. Bei uns ist es auch relativ schwierig, weil wir müssen uns immer Handzeichen geben, dass wir uns abstimmen mit den Fragen.
Wir sind zu zweit,
ist extrem schwer. Deswegen fällt meine Frage jetzt so ein bisschen wieder zurück auf das vorher, weil du auch sagst, mit dieser Mischung Junge und Alte. Wir haben uns ja neulich unterhalten am letzten Wochenende und da hast du was ganz Interessantes auch gesagt. Und ich glaube, das spricht auch für den Charakter und vielleicht sollte man das auch wirklich mal nach außen tragen, dass du gesagt hast, ihr habt der Mannschaft auch angeboten aus Geschäftsführungsleitung beziehungsweise budgetär, wenn irgendwas zu tun ist, wenn ihr meint, ihr braucht Verstärkung, es wäre durchaus noch was möglich. Aber ihr habt, glaube ich, eine sehr überraschende Antwort von der sportlichen Leitung und auch von der Mannschaft dazu bekommen.
Genau. Also es war tatsächlich ein bisschen natürlich aufgrund des Misserfolgs öfter in Kontakt und besprechen auch sportlich, wo ich eben versuche, mich eigentlich rauszuhalten. Aber am Ende hilft ja nichts und wir wollen da als Eistagesfamilie ja auch raus aus dem Ganzen. Und dann in dem Zuge habe ich auch angeboten, zu sagen, wenn wir auch die Augsburger, die haben zwei Ausländer nachverpflichtet und haben sich verstärkt. Auch das habe ich angeboten. Auch wir könnten nachverpflichten, auch wir könnten uns verstärken und habe das der sportlichen Leitung angeboten. Man hat sich, und ich finde, gut dagegen entschieden, zu sagen, man will keine Unruhe ins Team bringen. Das ist kein Problem im Team. Also, ne, das ist in der Mannschaft stimmt alles. Das hat jetzt mit der Leistung auf dem Eis dann nichts zu tun. Was ich auch richtig finde, denn die Mannschaft hat auf viel Geld verzichtet, auf viel Gehalt verzichtet, dass sie Eishockey spielen können. Und wenn ich jetzt natürlich nachverpflichte, hat es immer so Geschmäckle. Und ich habe aber angeboten, um zu sagen, ich will nicht einfach nur blockieren, sondern ihr habt mein Angebot, wenn wir nachverpflichten, wenn ihr der Meinung seid, wir verpflichten jemand nach, wir brauchen eine Verstärkung, dann tun wir das und dann können wir das und dann machen wir das. Hat sich aber auch die sportliche Leitung eben dagegen entschieden, um zu sagen, nee, die Unruhe muss nicht sein und es wäre auch dann halt unfair gegenüber dem Team, das natürlich schon einen Vertrag hat in Nürnberg.
Auch das ist sicher nicht alltäglich tatsächlich und spricht, glaube ich, dafür, dass man diesen eingeschlagenen Weg dann auch durch und durch lebt bei euch.
Ja, genau. Absolut. Und wie gesagt, es wurde ja immer wieder von außen gefragt, erweicht dann der Trainer die Mannschaft nicht mehr? Was stimmt in der Mannschaft nicht? Ich hab gute Kontakte zu den meisten Spielern. Ich wäre mir sicher, es als Erster zu erfahren, wenn da was nicht stimmen würde. Das passt alles. Es ist einfach am Ende so, dass die Erfolge fehlen und wir sind in der Krise, in der sportlichen Krise, das ist völlig klar. Wir hatten aber neben dem, vergessen wir das 7-0 und 8-0 in Ingolstadt. Auswärts in Ingolstadt gewinnen ist anscheinend nicht machbar und wir hatten natürlich wahnsinnig viele enge Spiele, die wir vielleicht auch gewinnen hätten können, haben wir nicht, okay? Aber wenn wir sie gewonnen hätten, dann gäbe es diese Diskussion wahrscheinlich gar nicht, sondern Und dann müsstest du auch nicht Lösungen finden und besser werden, weil es funktioniert ja. Nee, es hat eben sportlich nicht funktioniert. Und wenn es bloß immer ein Torunterschied war, am Ende waren es trotzdem 0 Punkte. Und das heißt, wir müssen es, oder die sportliche Leitung und das Trainerteam muss eben an dieser Lösung arbeiten, wie es dann besser wird. Und wenn es tatsächlich nicht besser wird, ja dann, und das, da müssen wir wieder draus lernen, dann für die nächste Saison, dann eine andere Mischung finden, eine andere Zusammensetzung finden, damit man einen Weg gehen kann, der natürlich auch mal Punkte verspricht bei dem Spiel.
Sehr interessante Einblicke in einen Weg, der im deutschen Eishockey tatsächlich nicht alltäglich ist. Wolfgang, vielen Dank dafür, für deine Zeit.
Danke.
Und dann hoffen wir natürlich, dass es dann auch bald sportlich wieder aufwärts geht mit Nürnberg.
Hoffen wir alle. Wie gesagt, ich bin absolut optimistisch. Ich sehe immer ein kleines Licht am Ende des Tunnels. Würde ich das nicht sehen, gäbe es die Eisbergers heute nicht mehr. Und ich hoffe, die Mannschaft sieht das genauso, das Licht am Ende des Tunnels. Wir haben noch, wie viele Spiele haben wir jetzt noch? 24, glaube ich.
Ja, ich weiß nicht. Ich lachen müssen, ja. Ich wüsste auch nicht.
Wir haben noch 24 Spiele. Nehme ich jetzt mal aus dem Fenster. Wenn wir davon 14 gewinnen, dann sind wir Vierter.
Dann sind wir gespannt. Also, Wolfgang,
schauen wir hin.
Also, wir schauen genau zu.
Genau.
Vielen Dank für deine Zeit und deine Eindrücke.
Danke euch.
Danke nach Nürnberg. Ciao.
Ciao. Bis bald. Ciao, ciao.
Ich habe übrigens in dem Stadion, ich mache jetzt immer eine persönliche Note dazu, aber das ist kein Hund. Weißt du noch, wie wir früher, wie wir gemeinsam angefangen haben, für Servus TV damals zu kommentieren? Da haben wir uns immer gefreut in Nürnberg, damit wir die Schweinsbratwürstel in der
Drei im Weckler
essen. Das ist mir jetzt gerade so eingefallen. Bis aufgehört, wo man hinten runter geht, wo die Schiedsrichter unten sind, man geht da hinten die Treppe hoch und dann riecht es da schon so ums Eck, wo der Hotdog stand ist. Ja. Erst rechts. Mir gerade so eingefallen. Wir werden noch ein anderes Spiel auch eingefallen, aber von dem erzählen wir jetzt nicht. Da warst du nicht dabei damals. Da weiß ich noch, wie ein Schiedsrichter Hamburger übers Plexiglas von runtergelaufen ist. Aber egal.
Gut, dass du so über das Essen denkst.
Ja, gut, da war es andere Gründe, warum der den Hamburger abkriegt.
Ja, ich glaube,
da
waren sie nicht zufrieden. Aber du reist anscheinend durch Stadien nur zwecks der Kulinarik.
Die Kulinarik ist ein roter Faden in meinem Leben, ja. Mhm. Aber das ist auch Eishockey-bezogen, auch essensbezogen. Kulinarik ist für mich dehnbarer Begriff.
Ja, ich weiß.
Wie du siehst ja, wie ich ausschaue inzwischen.
Ja. Wer ihn nicht kennt, den Rick, dem sei gesagt, wenn der Rick Hunger hat, wird es ungemütlich. Und er hat seine festen Zeiten.
Ja.
Das ist ganz schwierig oft einzuhalten.
Und ich bin
zum Beispiel bei einer Eishockey-WM ist es sehr schwierig einzuhalten.
Und man muss auch dazu sagen,
auch für russische Stände in St. Petersburg war das sehr schwierig einzuhalten.
Ich muss auch dazu sagen, ich bin meistens hungrig.
Ja, das auch noch. Aber weißt du noch, in St. Petersburg, als du immer Hunger hattest.
Die Plastikfolie
haben
sie damit.
Und die haben genau zugemacht, als du Hunger hattest, jedes Mal,
wegen dem
Wechsel
vom
Spiel zu Spiel.
Ja.
Und dann haben die dir immer diese Sandwiches in der Plastikfolie, glaube ich, in die Mikro reingehauen.
Ja. Das war sensationell. Am Schluss habe ich es aber dann gegessen. So. Zeitlich war es mir vorstand. Es hat mir kaum geschadet.
Das stimmt. Es war vorher schon schlimm.
Schön. Da hat es das sehr deutlich schöner gehabt, weil der ja quasi während den Spielen wenig zu tun hatte.
Das ist richtig.
Da hat er, gut, der isst jetzt nicht so gern wie ich, aber...
Für den war es erst jetzt da auch nicht so optimal tatsächlich.
Das ist richtig. Der ist eher vegetarisch unterwegs. Ja. Aber sei es drum.
Ja. Sag mal, ich möchte mal, mich hat es jetzt auch gepackt mit dem Busfahren wieder.
Ja.
Erzähl mal so dein geilstes Buserlebnis aus deiner aktiven Zeit. Hast du da immer? Weil ich habe mir echt noch Sachen gemerkt, weil Busfahren war so... du hast es zwar erst gehasst, weil du einsteigen musst, aber wenn du da drin warst, war es immer ganz cool.
Ja, es, auf die Dauer ist es schon auf den Sackgang da liegen und dann schlafen und die langen Fahrten. Vor allem, wenn du nach den Spielen heimkommst, dann hast du vielleicht verloren. Und dann hängst du da drin und die Stimmung ist scheiße und du weißt, am nächsten Tag Samstag kannst du um 11 Uhr wieder in der Halle sein, kommst aber erst um 4 Uhr an und das Kreuz tut da weh und einen Schuss hast du noch draufgekriegt und überhaupt, ja, da warst du schon leidlich zum Teil. Aber es hat auch einfach lustige Fahrten gegeben, wo du hinten drin bist und hast gewusst gehabt, okay, jetzt ist Samstagnachmittag, wir fahren los und Sonntag spielst du. Wir haben dann tatsächlich auch Brettspiele mitgenommen. Also Activity und so andere Spiele, wo du Wörter erklären musstest, ohne dass du die Wörter hernimmst und sowas, und haben gegeneinander gespielt, Karten gespielt. Also es war schon oft lustig auch, einfach weil dieser, aber was du angesprochen hast.
Vier Gewinnturniere ausgetragen.
Ja, was du angesprochen hast, dieser Kabinentalk, ja, also wie es in der Kabine zugeht, da geht es ja ganz anders zu, als wie in einem normalen Büro. Das kann sich ein normaler Büroangestellter nicht vorstellen. Also vielleicht auch gut so, zum Teil. Aber der Sprachduktus als solches und der ganze Sprachinhalt ist ein komplett anderer. Ja, ist manchmal lustig, aber nicht für alle.
Ja,
in der Kabine. Richtig, ja. Und es geht dann halt weiter im Bus, wenn es blöd läuft. Und insofern, ja, es war schon witzig.
Ich kann dir eine Geschichte erzählen, die werde ich nie in meinem Leben vergessen, tatsächlich. Das ist, war so hart. Du kennst ihn auch noch, er ist leider schon verstorben, Michi Eibel.
Ja.
Eins Coach.
Mhm. War mal Juniorentrainer in Landshut.
Genau, mit München in Bremerhaven gespielt. Ui, damals. Du warst 13, 14 Stunden Busfahrt.
Heimfahrt, ja, was hat der gemacht? Ist der rückwärts
gefahren, der Busfahrer? Pass auf, Heimfahrt, Sonntagabend nach dem Spiel nach Hause. Und du weißt, Michi Eibel war ja Lehrer, der musste am Montag immer in der Schule sein. In der Früh. Da hat er dem Busfahrer gesagt, wir halten nicht an, wir müssen durchfahren, weil ich muss pünktlich um 8 in der Früh in der Schule sein am Montag.
Berufsschullehrer war das.
Genau. Und dann war aber dieses Klo-Defekt in dem Bus. Das wurde auch echt moniert. Hallo, das Klo ist kaputt, könnten wir mal anhalten? Und der saß von direkt neben dem Busfahrer und hat gesagt, nein, wir fahren durch, wir halten nicht an. Dieser Bus, ich schwör's dir, der hat nicht angehalten von Bremerhaven bis München.
Jetzt würden sich viele Leute fragen, wie...
Was war da los?
Ja.
Zum Glück waren Getränkevorrat natürlich da und irgendwann waren Flaschen leer. Und die Flaschen waren dann halt...
Hör doch auf
jetzt! Kein Witz. Kein Witz.
Ja.
Es ging nicht anders. Der hat wirklich nicht angehalten, dieser Bus.
Ja, da hast du ein Trauma. Da solltest du mal mit einem Profi drüber reden, habe ich das Gefühl.
Ja, deswegen rede ich ja mit dir. Mental gibt es niemanden, der einen besser versteht als du oder der einem bessere Tipps geben kann. Also für alle Sportler, die auch mal vielleicht mental einen neuen Ausblick haben wollen, einen neuen Horizont, der Rick ist ein guter Ansprechpartner dafür.
Ja, ich rede tatsächlich auch
mit Spielern über
diese Themen tatsächlich.
Ja.
Auch mit Spielern von früher. Also da siehst du auch, wie unterschiedlich Menschen, wenn die von der Realität, die du gemeinsam erlebt hast, ja, also von der Zeit, die du gemeinsam erlebt hast, hat jeder seine eigene Realität draus gemacht nach 20 Jahren. Und du sprichst mit jemandem, den du 10 Jahre gesehen hast und der erzählt da von 1900 muss er nicht sein, aber von 2002 was und du denkst da, Alter, wo warst du denn? Ja, und dann fragst du dich aber, muss ich auch selber hinterfragen, wer ist jetzt richtig? Hab ich das
bloß wer hat richtig wahrgenommen?
Genau. Und jeder hat recht eigentlich mit seiner Perspektive. Aber viele Sachen sind dann nicht aufgelöst und die Probleme und die Schuldzuweisungen sind oft bei anderen vielleicht. Und wenn man wirklich mit sich da ein bisschen im Reinen ist, dann stellt man fest, dass das dann doch meistens bei einem selbst liegt, wenn man ehrlich ist. Aber nun ja, sei es drum.
Du, wir haben es groß angekündigt. Wir haben noch ein Thema tatsächlich,
ja.
Und zwar ein sehr interessantes. Und wir gehen mal ein bisschen über die Grenzen der DEL und des deutschen Eishockeys hinaus. Und zwar in die Schweiz. In der Schweiz wurde ein interessanter Beschluss gefällt tatsächlich. Und zwar von den Chefs der National League. Also von den Chefs der National League, das ist die erste Liga in der Schweiz.
Gleichbedeutend mit der deutschen Eishockey-Liga.
Wenn die Geschäftsführung dort jetzt entscheiden würde, wir legen die Importregel um, unterhalten uns aber weder mit den Spielern, mit dem Verband, mit der Nationalmannschaft und mit sonst irgendjemandem.
Also, da muss ich kurz einhaken, weil natürlich das ähnlich ist wie in der deutschen Eishockey-Liga. Die DL kann es nicht beschließen, sondern die ganzen Anteilseigner der Clubs, die wiederum dann diese Entscheidung erst fällen, mit der über 3/4 Mehrheit, so war es in der NL, in der Schweizer Liga, die sind quasi zusammenkommen, fällen das und die Liga setzt es um.
Genau.
Es wird oft gegen die Liga geschimpft. Wenn man wirklich ist, müsste es ja eigentlich
ist deinen auch
eigenen
der Club,
genau. Muss gegen deinen eigenen Club schimpfen und den Inhaber des eigenen Clubs, weil der fällt die Entscheidungen oben. Das ist die Wahrheit
der deutschen Eishockey-Liga.
Genau.
Genau. Und da wurde beschlossen, dass derzeit dürfen 4 Importspieler in der Schweiz pro Spiel auf dem Bericht stehen. Die wollen das erhöhen auf 7. Und das ist ein großes, großes Ding in der Schweiz.
Ja, also man hat es schon beschlossen, von 4 Imports auf 7 Imports in der Saison 2022-2023. Und sie versprechen sich dadurch eine Kostensenkung. Das finde ich sehr interessant, den Gedanke, auch wenn man jetzt mit dem Nürnberger Weg geht. Weil ich glaube, wenn du auf mehr Imports gehst, dann ist es perfekt eigentlich am Beispiel von Nürnberg. Er sagt's ja. Er hat früher mehr Geld ausgegeben mit mehr Imports, weil er einfach den Imports mehr Geld gegeben hat.
Richtig.
Er hat selber gesagt, er hat vorher das Wort Spielerbudget und Jünger in den Mund genommen, um sich selber quasi zu regulieren, zu sagen, ich gehe einen jüngeren Weg mit Spielern, die echt zum Teil jung sind, die da reinkommen, die einfach wirklich weniger kosten, auch mit jüngeren Ausländern. Das dauert vielleicht länger. Vielleicht ist auch mal kurzfristig das sportliche Niveau weniger. Aber es hat eigentlich mit dem Geldausgeben nichts zu tun, weil das ist eine Entscheidung, die der Club fällt. Und jetzt wird hergewirtschaftet so von der Sichtweise, wie es die DL vor sehr, sehr vielen Jahren mal gemacht hat, die gesagt haben, wir machen auf oder wir machen mehr Imports, weil der Schweizer Spieler im Durchschnitt zu teuer ist. Aber die Wahrheit, was ich glaube, ist, das Geld, das man früher dem Schweizer gegeben hat, gibt man jetzt dem Importspieler, weil der muss ja quasi besser werden.
Genau.
Und damit gibst du das gleiche Geld aus und alles dreht sich im Kreis und am Schluss sagen sie, es ist alles nicht besser worden.
Und auf der anderen Seite ist es ja auch so, du als Club bietest ja auch Geld dem Spieler an.
Richtig.
Wenn du einfach weniger Geld anbietest, dann gibst du auch nicht so viel aus. Ich weiß nicht, warum das immer noch viele nicht checken
tatsächlich. Dann kommt das Argument.
Dann kommt natürlich das Konkurrenzdenken.
Genau.
Das ist schon klar.
Ja, die deutschen Spieler, die ganz teuren, die können sich ja bloß ein paar leisten, weil die zahlen mehr. Ja, Moment mal. Die Top-Imports leisten sich übrigens die gleichen Clubs. Wer hat denn die besten Imports und wo verdienen die am meisten? Ah, bei den gleichen Clubs. Opala. Also jetzt mal ganz ehrlich, lass mich kurz nachdenken. Nein. Und wenn du dann weniger gute Deutsche hast, da musst du ja eigentlich noch bessere Imports kaufen und denen müsstest du wieder mehr Geld geben. Das heißt, du gibst im Endeffekt wieder mehr aus.
Richtig.
Du gibst das bloß jemand anderen. Und damit ist dieses, das sage ich seit 20 Jahren, es macht für mich keinen Sinn. Weil
das Geld bleibt da gleich, es geht nur woanders
richtig, hin. Richtig, volkswirtschaftlich gesehen, wenn man das runterbrechen würde, ist das Geld, wie du gesagt hast, der Geldfluss ist der gleiche. Du verteilst es bloß anders um.
Richtig.
Und
aber
Lass uns bei der Schweiz bleiben.
Genau, lass uns reingehen bei Dino Kessler. Wir haben ihn schon angekündigt, mittlerweile ein sehr renommierter Eishockey-Journalist, früherer Nationalspieler, auch in der Schweiz. Und der erklärt uns erstmal die Ausgangslage, wie das alles derzeit in der Schweiz ist.
Erstmal zur Ausgangslage. Wir haben ein gut positioniertes Produkt, volksnah, Zuschauerzahlen wie beim Fußball. Zuspruch des allgemeinen Publikums, darüber hinaus Werbung, Sponsoren, Marketing, TV-Vertrag. Alles prima. Gejammert wird einzig über die hohen Lohnkosten, das haben wir gewusst. Aber die werden auch nur durch Clubs selbst verursacht. Die Schweiz bietet eines der attraktivsten Betätigungsfelder außerhalb der NHL, das wussten wir. Wird auch weiterhin so bleiben, voraussichtlich. Trotzdem werden überrissen hohe Löhne bezahlt. Das ist ein Problem, das man sich selbst geschaffen hat. Die Pläne nun zur Reform dieser Ausländerregel, wir haben ein Gentleman's Agreement, dass nur 4 Ausländer eingesetzt werden. Das ist rechtlich natürlich nicht verbindlich. Wenn da jemand geklagt hätte oder einfach mehr Imports eingesetzt hätte, wäre diese Regel schon längst gekippt worden. Nun, die Pläne zu dieser Reform lagen schon längst beim SC Bern in der Schublade, weil die mit ihrem Geschäftsmodell immer mehr an die Wand gefahren sind. Also muss es sich neue Wege überlegen. Diese Pläne wurden aber immer wieder verworfen, weil der Widerstand einfach zu groß war. So.
Also ist die erste Einschätzung von Dino Kessler überhaupt, wie das in der Schweiz so funktioniert. Und im Endeffekt ist das genau das, was du zahlst, wird natürlich auch genommen.
Ja, genau. Deswegen wollten sie auch zusätzlich noch eine Lohnobergrenze einführen. Das muss man auch dazu sagen. Das haben sie aber nicht abgestimmt, sondern sie haben einzig und allein erstmal nur über die Imports abgestimmt. Und das hat natürlich wirklich Folgen. Also das wird das Schweizer Eishockey nicht kurzfristig, weil noch zu viel im Gange ist. Das wirst du nicht feststellen die ersten Jahre.
Die Nahrungsarbeit ist weiterhin
hervorragend in der Schweiz. Und dann wirst du erstmal nichts feststellen und alle sagen, geht doch. Aber in 5 Jahren wird's losgehen mit Problemen und die wirst du wirklich erst sehen in 7 bis 10. So eine Auswirkung dauert so lange, weil meiner Ansicht nach ist es ganz einfach, wenn du 7 Imports hast, dann hast du fertige Spieler, an denen musst du nicht basteln als Trainer und als Mannschaft. Das heißt wiederum, wer verliert, ganz logisch, ohne dass man nachdenken muss, wer verliert die meiste Eiszeit? Der junge Spieler, der ganz junge, der in die Mannschaft reinkommt, der aber entscheidend ist, dass er da reinkommt, die Eiszeit bekommt und sich entwickelt auf diesem Niveau. Das ist entscheidend. Das ist das Wichtigste für einen Spieler in dem Alter. Wenn der da 1-2 Jahre verliert, gibt Spieler, dass die Karriere aus, die sind weg.
Plus, der liefert dir die Grundlage für die Nationalmannschaft, die immer wieder, und wir können das nicht oft genug betonen, das Aushängeschild deiner Sportart ist, egal in welchem Land.
Das ist das Magnet schlechthin für deine Sportart in jedem Land. Es ist einfach so. Du brauchst natürlich eine Top-Profi-Liga. Ja? Die muss dir eigentlich sagen, du, hey, hast du die WM gesehen? Ja, wie geil haben die gespielt? Ja, ja, da kannst du auch in die Liga schauen, da geht's auch geil zu. Dann Profiliga eins drunter. Und dann geht die Verzahnung nach unten weiter, ja? In Amateurbereich und in den Nachwuchsbereich, wo alles auf einem hohen Niveau ist, weil die Leute auch einen Biss haben zu wissen, ja, es macht Sinn, ich kann mal höher kommen, ich kann mich entwickeln und nicht von vornherein sagen, ja, du, hör mal zu, eigentlich mit meinem Eishockey, was ich spiele, habe ich da keine Chancen. Also muss ich erst mal unten anfangen und dann schauen, ob ich reinkomme und sonst irgendwas. Das sind Probleme, die ich sehr spannend finde.
Und es ist sehr spannend tatsächlich, dass das von Liga zu Liga, von Land zu Land, hier gerade in Mitteleuropa irgendwie, man lernt auch nicht voneinander, hat man das Gefühl tatsächlich. Wir hören mal rein, was der Dino noch alles zu sagen hat.
Die Vorgabe der Reformisten war, den Wettbewerb zu stärken und zu sichern, zu erhalten, weil der Wettbewerb war tatsächlich sehr stark. Dann wollte man die Kosten senken, das in drei Säulen, Ausländeranzahl erhöhen, Luxussteuer einführen und den Abstieg abschaffen, damit man Planungssicherheit hat. Ursprünglich war das als Paket gedacht, wurde jetzt aber im ersten Schritt einfach nur die Ausländeranzahl erhöht, also die Möglichkeit, mehr Importspieler einzusetzen, von 4 auf 7. Die sportliche Kompetenz wurde bei diesem Entscheid ausgeschlossen, also die Sportmanager hatten nichts zu sagen, das war ein Alleingang der Geschäftsführer der National League, mehrheitlich vertreten durch Präsidenten und CEOs. Trotz massiven Fanprotest muss man sagen, da haben sich auch NHL-Spieler, alle, die in der Schweiz groß geworden sind, im Eishockey dagegen ausgesprochen. Die Idee war, durch mehr Imports lassen sich die Lohnkosten rücken. Ja, das überlasse ich jetzt euch.
Das überlässt der Dino uns.
Der Dino spricht das so ein gutes Hochdeutsch, du.
Der hat sich richtig bemüht. Ich mal Dino, der kann auch anders.
Ja, ich weiß, deswegen sage ich es. Also das haben wir ja gerade vorher schon gehabt, dass das Geld ja trotzdem ausgeben wird. Und das ist auch sowas. Es sind halt dann oft Leute dann im Entscheiden, die nicht so tief in der Materie drin sind und auch nicht den langfristigen Gedanken haben für das Schweizer Eishockey, für das nationale Eishockey, deutsche Eishockey, egal in welchem Land, sondern die einfach sagen, mir gehört das jetzt, ich möchte Erfolg haben, irgendwann gebe ich viel Geld aus, ich zahle drauf, wir müssen irgendwas machen. Und ich glaube, dass das Ganze ist wirklich wirtschaftlich vernünftig hinzustellen und nicht alles zu regulieren, weil das nächste regulieren sie so wie in der deutschen Eishockey-Liga. Moment mal, jetzt spielen keine U23-Spieler mehr. Oh, jetzt müssen wir schauen, dass wir U23-Spieler reinkriegen. Dann musst du das nächste regulieren. Dann regulierst du das. Dann auf einmal kein Auf- und Abstieg mehr. Ja, macht kurzfristig Sinn. Irgendwann mal sagen die Fans, es geht ja da unten nichts mehr. Dann hast du keine Zuschauerzahlen. Die Clubs unten fallen raus. Ja, da brauchen wir doch wieder Auf- und Abstieg. Das sind immer die gleichen Themen.
Und du drehst dich eigentlich im Kreis.
Ja. Tatsächlich. Und umso mehr du da auch eingreifst in den Markt, umso mehr du regulierst, aber dich selber quasi nicht disziplinierst, indem wie du das Geld ausgibst, ist es natürlich was, wo du sagst, die Gründe dafür liegen immer im Äußeren, aber nie bei mir selbst. Und damit, glaube ich, wirst du irgendwann mit der Sichtweise nicht zwingend den Erfolg haben.
Ja. Ist sehr spannend tatsächlich. Lass mal nochmal Dino zu Wort
kommen. Ja, lass doch mal Dino reden.
Dino, der weiß das alles besser als wir.
Mit keinem Wort erwähnt in den ganzen Reformplänen wird der Nachwuchs, da haben wir eigentlich das größte Problem, weil in der National League die wenigsten U20-Spieler europaweit tätig sind. Also die Clubs verweigern dem Nachwuchs die Entwicklung. Da schiebt man die in tiefere Ligen ab, weil man halt lieber ältere Spieler und vor allem Importspieler einsetzt. Das Nachwuchsprogramm U17, wo man die größten Lücken hat, musste kürzlich gestrichen werden, weil die National League die Gelder nicht mehr spricht. Das sieht dann so aus, statt den Nachwuchs gezielt zu fördern, lässt man nur mehr Importspieler zu. Das kann man sich ja ausmalen, was dann passiert. An der Basis wird an der Motivation gewerkelt und die wird dann sinken, obwohl wir Clubs haben wie Zürich und Zug, die sich den Nachwuchsförderungswillen quasi auf die Flagge geschrieben haben. Das Schlussbouquet ist ja das, der Ausländermarkt, der wird in Zukunft nicht größer und unsere National League Teams haben jetzt schon Mühe, 4 wirklich gute Importspieler zu finden. Ein Team momentan, Genf Servet, hat 4 wirklich starke Imports, der Rest mal 2-mal Reihe. Also wie wollen die in Zukunft 7 finden? Das überlasse ich dann euch.
Auch das haben wir schon angesprochen. Also es verlagert sich, genau das, was wir vorher gesagt haben. Du gibst dann, brauchst dann quasi bessere Ausländer, die mehr Geld kosten und so weiter. Und ich finde in dem Zusammenhang, jetzt ist er eigentlich auf das Eingang auch mit dem Nachwuchs und schon die Folgen. Ganz interessant, auf der deutschen NHL.com-Seite hat sich Jonas Hiller, das ist der Präsident der Spielergewerkschaft, zu Wort gemeldet und er spricht die Themen an. Ich zitiere da mal ganz kurz. Ich glaube, dass die Integration der jungen Spieler in eine erste Mannschaft leiden wird und dass es langfristig ein riesiges Problem sein wird für das Schweizer Eishockey, national und international. Und er nimmt sich selbst das Beispiel her. Und das ist eben genau das, was ich gemeint habe. Wenn Davos zu Beginn meiner Karriere nicht auf zwei junge Goalies gesetzt hätte, hätte ich nie diese Leistungen erbringen können, die mich in die Nationalmannschaft und später in die NHL geführt haben. Und das ist eigentlich genau das Beispiel, um was es geht. Insbesondere bei einem Torhüter. Ja, der muss rein, der muss seine Spiele in jungen Jahren machen. Der braucht der. Und das ist einfach was, wo du dich immer mehr beschneidest. Und deswegen bin ich insgesamt kein Fan davon, weil ich nicht glaube, dass das langfristig gedacht ist. Und dass das die Lösung ist.
Und wir kommen noch weiter. Die Schweiz wird, wenn die mehr Imports haben, natürlich graben die dann auch hier gute Spieler ab, keine Frage, in Deutschland oder in anderen Ligen. Das heißt, es wird ja auch viel schwerer, dann wirklich gute Imports in anderen Ligen zu holen, die jetzt vielleicht nicht so viel zahlen wie in der Schweiz. Weil du hast es auch gesagt, der Import wird nicht viel weniger verdienen, auch der Nummer 5, 6 und 7 in der Schweiz.
Der auch in Frage kommt für den europäischen Markt, wird zwingend mehr werden. Das muss man auch sagen. Damit schießt man natürlich die Imports insgesamt in Europa vom Preis wieder nach oben.
Richtig.
Und was Ähnliches hatte vor einiger Zeit, glaube ich, der Tagesspiegel auch geschrieben. Da ist nur ein Teilzitat von mir drin gewesen. Also das hat mich ein bisschen gestört, weil der Satz da aufgehört hat. Ja. Ich habe gesagt, Top-Imports sind wichtig für junge Spieler, weil junge Spieler davon lernen können. So, das ist aber nur ein Teil von dem Satz. Dazu stehe ich. Plus, wir haben in der Mannschaft in der deutschen Eishockeyliga als Beispiel maximal 2, 3 durchschnittlich Top-Imports. Den Rest, das ist mehr oder weniger Durchschnitt.
Ja.
Da kannst du nichts davon lernen.
Richtig.
Der hilft dich auch nicht weiter. Insofern ist die Anzahl zu hoch. Aber du brauchst die Top-Spieler wirklich davon, dass du lernen kannst, dass neue Impulse reinkommen. Das brauchst du auf jeden Fall. Das macht auch Sinn. Aber die Masse macht das Produkt nicht so viel besser, dass die Leute das erkennen würden, sportlich. Und es macht es auch nicht ausgeglichener. Das ist nicht mehr, auch von der Geschichte her. Davon bin ich nicht überzeugt. Und ich glaube, dass der Weg, den das Schweizer Eishockey geht, in dem Zusammenhang, so viel wie sie richtig gemacht haben, seit 1995, dass das ein Weg zurück sein wird.
Und da gibt es massive Proteste. Das hat der Dino auch angesprochen, zum Beispiel die Fans. Mittlerweile auch nicht nur digital tatsächlich, sondern die plakatieren ganze Städte. Mittlerweile, wirklich, mit Großplakaten, mit Postern und so wird da plakatiert, um gegen diesen Entscheid zu protestieren, um das alles sichtbar zu machen. Also da darf man tatsächlich gespannt sein, ob das Schweizer Eishockey die Szene außerhalb der CEOs und Geschäftsführer das tatsächlich so hinnimmt. Das wird ein sehr spannender Prozess dort.
Wir sind auch sehr gespannt, was eure Meinung dazu ist. Ihr könnt gern mal zu dieser Meinung, wir haben sie jetzt wirklich sehr tief geführt und auch immer wieder, glaube ich, Parallelen zum deutschen Eishockey gebracht. Gerne unter dem Post bei Magenta Sport von unserem Podcast mal drunter schreiben, was ist eure Meinung zu diesem Thema? Wie seht ihr das? Und vielleicht nicht nur aus der Fanbrille vom Club, dass der jetzt unten drin steht und mal kurzfristig sagt, das brauche ich nur im Import, nur nach vorne zu kommen, sondern aus langfristiges Konzept mal kurz verstehen, nachdenken und dann mal drunter schreiben, wie ihr dazu steht oder wie ihr euch das wünschen würdet.
Ja.
Das könnten wir dann nächste Woche eigentlich aufnehmen, wenn ein paar interessante Sachen dabei sind.
Das stimmt. Gute Idee. Das machen wir. Das machen wir dann nächste Woche weiter und damit, du wolltest noch schlechte Witze für einen Sesch erzählen am Ende der Sendung als Rauschmeister.
Jetzt ehrlich, oder?
Hast du noch einen?
Ja, ich habe mir die aufgeschrieben.
Bist du so gut im Witze merken?
Nee, ich kann das eigentlich nicht. Das dauert jetzt extrem
der
lang,
Sesch bis
ich
den finde. Der auch so Karten dabei.
Und kannst du ziehen eine Minute, dann würde ich den schnell suchen.
Warum musst du so lange suchen?
Ja, aber ich weiß ja nicht, wo der steht.
Ja, wenn du dir aufgeschrieben hast, musst du doch wissen, wo der ist, mein lieber Rick.
Ja, da meinst aber du immer.
Hast ihn.
Na, jetzt warte halt mal. Wenn es mich unter Druck auch noch setzt, dann geht gar nichts mehr.
Ja. Also ich ziehe noch ein bisschen, was könnte ich noch erzählen? Ich könnte mal über unsere Frisuren...
Du hast so ein Spiel heute.
Ja,
erzähl doch mal über die Spiele.
Ja, aber das ist ja, wenn der Podcast rauskommt, schon vorbei.
Ja, so ist es öfter. Da darf man sich nicht entmutigen lassen, mein Freund.
Vom Entmutigen sind wir ganz weit entfernt, mein lieber Freund. Aber ich bin froh... dass ich gut ausgerüstet bin tatsächlich für den Abend und für dieses Eishockeyspiel. Ingolstadt gegen Straubing. Es gibt eine wunderbare Leberkäs-Semmel aus dem Niederbayerischen. Bin sehr froh, dass ich die heute als Proviant praktisch dann abends noch dabei habe. Das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Ansonsten kann man sagen, tatsächlich, während der Rick hier tatsächlich auch die Tonstudios im Moment verlassen hat, um seinen Witz endlich zu suchen, der muss wirklich grandios werden. Was du jetzt alles in die Hand
genommen
hast, nur um diesen Witz zu finden, der muss grandios werden.
Ja, pass auf. Ein Typ klingelt an der Tür, Frau macht auf, sagt der Typ, Wollen Sie Zeuge Jehovas werden? Sagt die Frau, wieso? Ich habe den Unfall doch gar nicht gesehen.
Ich kann okay, immer. Der ist aber nicht so schlecht.
Komm, wir gehen raus.
Genau, der war besser als jeder vom Sesh letzte Woche.
Wir gehen raus.
Danke dafür. Danke euch fürs Zuhören. Nächste Woche geht's weiter mit der Eishockey-Show, powered by Magenta Sport. Schöne Woche euch da draußen.
Alle Spiele der Penny DEL live, nur bei Magenta Sport.